Meiner Erfahrung nach birgt die Unsicherheit, die auftaucht, wenn du dein Ziel definierst, birgt genau das, was du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Also in der Unsicherheit ist gebunden die Ressource, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Du musst durch die Unsicherheit gehen und du musst die Unsicherheit wirklich aufnehmen, integrieren.
Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Daniel Rieber und ich freue mich, dass du mich ein kleines Stück auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Für die heutige Folge habe ich mich mit Francisco Villanueva verabredet. Francisco ist mit 18 erblindet und heute ein bekannter Speaker, Coach und Autor rund um das Thema Vertrauen. Falls du meinen Podcast schon etwas länger hörst, wird dir Francisco vermutlich bekannt sein. Denn mit ihm habe ich die allererste Folge aufgenommen, die heute leider nicht mehr online verfügbar ist. Heute sprechen wir über die verschiedenen Formen des Vertrauens und wie man sie bewusst aktivieren kann. Aber vor allem geht es um den Umgang mit Unsicherheit. Und diese Unsicherheit durften wir während der Aufnahmen selbst erleben. Denn dadurch, dass wir über die vergangenen Jahre zu guten Freunden geworden sind, haben wir uns schnell von den vorher überlegten Fragen wegbewegt und uns gemeinsam in unbekanntes Terrain begeben. Am Ende waren wir uns unsicher, ob das Gespräch professionell genug ist und haben uns dazu entschieden, es genau deshalb zu veröffentlichen. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Francisco, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Daniel.
Ich habe tatsächlich vor der Folge nachgeschaut, wann unser Gespräch war und das ist schon 3 Jahre her. Und ich finde es spannend, wie viel passiert ist in der Zeit und trotzdem gleichzeitig, wie kurz das auch her ist. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch gut an den Moment, als wir in Kreuzberg auf der Dachterrasse saßen.
Ich erinnere mich an beides sehr gut. An den Moment, als wir da saßen, an die Vögel, die gezwitschert haben, an den Krankenwagen, an die Sonne mitten in Kreuzberg. Und ich erinnere mich sehr gut an all das andere, was in diesen 3 Jahren passiert ist, dass ich so viel anfühlt. Es fühlt sich an wie sehr viel länger her schon, muss ich sagen. Muss ich nicht, aber merke ich. Es ist eine sehr lange Zeit.
Das stimmt, ja. Und wir beide kennen uns jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren. Wir haben uns nämlich 2 Jahre zuvor, also vor diesem Podcast-Interview, auf Gomera kennengelernt.
Ja. Yeah.
Und in der von uns beiden so geliebten Finca Agayal, yeah. Einem total magischen Ort, wo ja, wir beide waren, um unabhängig voneinander, um mal eine Auszeit zu nehmen und ja, uns dann da getroffen haben.
Ja, ich glaube, eines unserer Gemeinsamkeiten, unserer gemeinsamen Werte, ist uns einfach gut gehen zu lassen, so, ne? Und zu schauen, wo geht es uns besonders gut, unter welchen Umständen, mit welchen Menschen und so weiter. Mhm. Und da habe ich dich kennenlernen dürfen und deine heutige bezaubernde Frau, mit der du damals erst seit sehr kurzem zusammen hast.
Das ist richtig, ja.
Hallo Steffi übrigens.
Ja. Ja, und ich erinnere mich daran, dass wir viel über Coaching gesprochen haben, über Psychologie, über das Thema, worüber wir heute auch sprechen, über Vertrauen. Mhm. Und dass das für mich auch wirklich eine wichtige Zeit war, weil es ja auch gerade die Zeit war, in der ich mich entschieden habe, zum Coach zu werden. Und es so spannend fand, mich mit dir austauschen zu können und so viel auch zu lernen und ja, das hat mich sehr inspiriert, also so unsere Gespräche am Meer mit Rauschen im Hintergrund und ja. Mhm. Genau, und die Idee für diesen Podcast heute, also 3 Jahre nach unserem ersten Gespräch, hatten wir in Portugal. Da waren wir beide, du warst da für einen Monat, glaube ich, und ich für eine Woche und haben da geco-worked und da haben wir auch festgestellt, dass es schon wieder so lange her ist. Und dass es einfach Sinn machen würde, nochmal ein Check-in zu machen und zu gucken, was ist seitdem passiert und auch zu schauen, wie können wir das Thema Vertrauen, das wir im ersten Podcast schon mal angeschnitten haben, auch nochmal vertiefen. Mhm. Magst du vielleicht mal für alle, die dich noch nicht kennen, ich habe dich ja schon in der Intro kurz vorgestellt, aber nochmal kurz umreißen, wie du zu dem Thema Vertrauen gekommen bist?
Wie bin ich zum Thema Vertrauen gekommen? Wow. Ja, im Grunde haben wir auch damals schon, das war ja auch das war die erste Folge, die du gemacht hattest damals. Und in der Folge hatten wir auch gesprochen über den Ursprung meiner Arbeit sozusagen. Deswegen möchte ich natürlich auch nicht alles wiederholen für die vielen tollen Menschen, die das auch schon gehört haben. Ich weiß, da gab es zwei oder drei schon. Und da habe ich erzählt, habe ich eigentlich erzählt von dieser Ursprungsgeschichte des Vertrauens, meiner Reise in den Amazonas. Deswegen will ich das nicht groß wieder erzählen, aber kurz anreißen, weil es da passiert ist, ne? Es war jetzt ungefähr auch schon vor 10 Jahren, als ich damals entschied, aus verschiedenen Gründen in den Amazonas zu reisen, in den buchstäblichen Dschungel. So, ne? Also das ist ja wirklich der tatsächliche Dschungel. Und wir kennen ja Dschungel auch als Metapher alle miteinander, so als Alltagsdschungel und so weiter, als Metapher für Unsicherheit, für Chaos, für Unübersichtlichkeit und so weiter. Und Vertrauen spielte immer schon für mich eine große Rolle in meinem Leben, so wie für uns alle wahrscheinlich. Aber damals im Amazonas habe ich halt gemerkt, das funktioniert halt gar nicht. Ich bin alleine hingereist und habe versucht, mich alleine da durchzuboxen und bin alleine und grandios gescheitert, weil das einfach nicht geht. Blind kannst du nicht alleine im Dschungel reisen. Und das ist eines dieser, nennt man das, Manifeste, die einfach stehen, so, ne? Das geht und das geht halt nicht und so weiter. Und dann ging es halt irgendwann doch. Also ich will die ganze Geschichte nicht wieder aufrollen, aber es ging halt doch und der Schlüssel war halt Vertrauen. Also ich habe halt im Dschungel dann gemerkt, wow, wenn ich mich bewusst entscheide, das trotzdem zu machen und mein Vertrauen aktiviere, und zwar in mich und in meine Fähigkeiten, in diese Situation um mich herum, in diesen Dschungel und in all das, was sich da an chaotischem, unsicherem verbirgt, aber auch in all die Ressourcen, die ein solcher Dschungel auch bietet und mit sich bringt. Und wenn ich vertraue meinem Leben, also meine Entscheidung, dahin gekommen zu sein und auch all den anderen Dschungeln zuvor, in die ich mich begeben habe und wieder lebendig rausgekommen bin, also wenn ich mich auf all diesen Ebenen für Vertrauen entscheide, dann plötzlich geht das. Und zwar sogar sehr, sehr gut. Und das war eigentlich der Moment, wo ich echt gemerkt habe, Vertrauen funktioniert und zwar viel besser, als wie wir das eigentlich kennen. Also gerade wenn wir über blindes Vertrauen sprechen, sprechen wir oft über Augen zu und durch. Und was ich aber im Dschungel gemacht habe und seitdem sehr bewusst kennengelernt und erforscht habe, ist Augen auf und durch. So. Also wie können wir in einer sehr unsicheren Situation die Augen eben nicht zumachen und hoffen, dass alles gut geht? Das wäre eine sehr infantile Form des Vertrauens aus meiner Sicht, sondern wie können wir wirklich bewusst das wahrnehmen, also Unsicherheit wahrnehmen? Und Unsicherheit ist wirklich für mich der Schlüssel im Leben sozusagen. Unsicherheit und das Potenzial der Unsicherheit. Wie können wir Unsicherheit überhaupt erstmal wahrnehmen und uns dann bewusst, achtsam mit allem, was wir haben, in diese Unsicherheit begeben und sie für uns wirklich nutzen, vielleicht sogar beginnen zu genießen. Also für mich war diese Dschungelsituation eine Schlüsselsituation, in der ich gemerkt habe, Vertrauen ist nicht nur ganz gut, sondern für mich der absolute Schlüssel. Und natürlich, wenn wir auch über Blindheit reden und so weiter, dann ist es halt so, dass viele Leute halt, wenn sie erfahren, dass ich blind bin und so weiter, sagen, der Klassiker, ne? Sag mal, aber ist das dann nicht so, dass du viel besser schmeckst und riechst und hörst? Und ich bin dann manchmal, ne, ich bin ja schon seit ein paar Jahren blind. Manchmal werde ich dann auch ein bisschen ungeduldig mit diesen Wiederholungen. Dann frage ich oft auch wirklich zurück, wie bitte? Und die Leute wiederholen dann ganz langsam und laut, stimmt das, dass du viel besser hören kannst jetzt? Vielleicht höre ich auch ein bisschen besser oder so, aber das wäre wirklich schade drum. Also Blindheit ist schon auch etwas, was wirklich sehr radikal in dein Leben eingreift. Und wenn das Einzige wäre, was ich dadurch gewonnen habe, ein bisschen besser zu hören, dann wäre das echt ganz schön mager. Für mich sozusagen, das, was ich wirklich gelernt habe und tagtäglich lerne durch die Blindheit, ist erstens unsicher zu sein, Unsicherheit zu erleben. Unsicherheit zu bewältigen und vor allem halt durch Vertrauen. Also Vertrauen ist das, was ich tagtäglich lernen darf, und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf Schritt und Tritt. Ne? Also ich bin als blinder Mensch kenne ich Unsicherheit wirklich auf Schritt und Tritt. Ich weiß nicht genau, wohin der nächste Schritt ganz genau hinführt. Und diese Unsicherheit zu erleben und sie für mich zu nutzen, sogar zu genießen, durch Vertrauen, ist für mich das, was Blindheit mir schenkt. So.
Das ist so ein starkes Bild mit dem Dschungel. Und ich glaube, das kann wirklich jeder, jede Hörerin auch nachvollziehen. Ne? Dieses Bild in dem Dschungel kann man sich als Blinder nicht orientieren.
Nein, auf keinen
Punkt.
Fall.
Ja. Du kannst dich vielleicht als Blinder orientieren, wenn du in deiner gewohnten Umgebung bist, zum Beispiel in deiner Wohnung, wo du genau weißt, wo was ist. Ja, oder wenn du eine Straße entlang gehst, die du schon 10-mal entlang gegangen bist. Aber sich wirklich an einem neuen Ort und dann auch noch in einem Dschungel zu orientieren, ist erstmal was, was nicht geht. Und das finde ich den spannenden Punkt an deiner Methode oder an deiner Art, damit umzugehen, zu sagen, dass Vertrauen ja erst in dem Moment anfängt, wo man eine Situation gar nicht mehr kontrollieren kann. Ja, also viele verbinden Vertrauen ja damit mit, ah, ich kenne das schon, ich kann das kontrollieren, deshalb vertraue ich. Ja, aber dann brauche ich ja nicht vertrauen, dann habe ich ja schon die Kontrolle. Sondern dann, wenn man in eine Situation kommt, eine Lebenssituation, in eine Beziehung, in eine Herausforderung, die man so noch nicht erlebt hat. Und das ist ja dann echtes Vertrauen. Also sich in die Unsicherheit hineinzubegeben, die Unsicherheit, im Englischen sagt man so schön, dann umarmen. Ne?
Und das ist für mich das Besondere, weil das ist für mich auch das, wo ich wirklich leidenschaftlich werde. Ne? Also, weil die meisten von uns kennen ja Unsicherheit eigentlich eher in der Abwesenheit, im Mangel. So, ne? Also auch in Veranstaltungen, die ich gebe, gibt es fast immer jemand, der dann oder die dann nicht mehr an sich halten kann und sagt, so klingt alles super, was ich gehört habe. Finde ich super, klingt super, habe ich alles probiert, geht nicht mal nie wieder. Ne? Also die kennen dann eher so diese oder was oft bei vielen nachdrücklich bleibt, ist, ich habe vertraut und es hat nicht funktioniert, es bleibt das Misstrauen. So. Also Misstrauen ist eher das, woraus sich Menschen diesem Thema hin nähern. Und was ich dann oft nachfrage, ist, stimmt das denn? Also ich hinterfrage dann gerne, ne, und frage, hast du wirklich vertraut? Oder war das eher so, dass es eine sehr unsichere Situation warst, an die du gerade denkst? Und du hast eben deine ganze Verantwortung abgegeben. Ne? Du hast gehofft, Augen zugemacht, ne? Und gehofft, oh Gott, hoffentlich geht das gut und hoffentlich macht die Person zum Beispiel, ne? Oft ist es ja interpersonelles Vertrauen, genau das, was ich brauche, will. Und zwar, wie ich es will, wann ich will, wo ich will und so weiter. Und dann macht sie die Augen wieder auf, ist ganz anders angekommen, sagt, Mist, die Person hat mein Vertrauen missbraucht oder so. Ne? Funktioniert nicht, mache ich nie wieder. Und genau wie du gesagt hast, für mich ist das eher, sich der Unsicherheit gewahr zu sein, sich sehr bewusst zu sein, der unsicheren Situation und dann eben trotzdem bewusst, freiwillig, achtsam zu entscheiden, ich mache es dennoch. Und was dann eben passiert und nicht passiert, also was dann passiert, ist, dass du die Verantwortung beibehältst. Und was nicht passiert, ist, dass du sie eben nicht abgibst, sondern die Augen offen behältst, wenn wir metaphorisch bleiben, und Schritt für Schritt in diese Unsicherheit gehst, sehr achtsam, sehr bewusst, Schritt für Schritt. Und in jedem Moment deine Verantwortung beibehältst. Und dann passiert halt, dann erst aus meiner Sicht passiert das extrem Wunderbare und intensive und reiche des Vertrauens. So.
Und du hast das über deine Lehrerin, die Blindheit, gelernt und hast eine Methode daraus gemacht, die du heute auch an ja, unterschiedliche Zielgruppen bringst. Und ich kenne ja viele Vorträge von dir und du unterscheidest zwischen dem einmal dem natürlich entstehenden Vertrauen, also dadurch, dass ich zum Beispiel eine Person über eine lange Zeit kenne oder dadurch, dass ich eine bestimmte Tätigkeit immer wieder mache. Und dann das Vertrauen, das man bewusst aktiviert. Führ du gerne aus?
Ja, genau. Also ich finde beide Vertrauensformen sehr schön, sehr wichtig. Beide bediene ich, weil beide genauso wichtig sind in gewisser Weise. Das erste, was du genannt hast, ist, ich würde das als reziprokes Vertrauen bezeichnen, interpersonelles Vertrauen, aber nicht nur interpersonell, auch intrapersonell. Das heißt, ich mache mit anderen gute Erfahrungen, aber auch mit mir selber. Ne? Also zum Beispiel, ich setze mir Ziele und die Ziele erreiche ich und dadurch entwickle ich Vertrauen in mich selbst. Oder ich vertraue dir und jetzt mal ganz pauschal oder ganz plakativ, gebe dir 10 Euro, du gibst sie mir zurück, das nächste Mal vertraue ich dir auch 20 Euro an, ne? Weil das in die ersten 10 zurückgehen. Ist total gut, funktioniert gut. Wer mich aber kennt und du kennst mich auch ein bisschen, das ist mir zu langsam irgendwie, ne? Weil Vertrauen hat unter anderem das wahnsinnige Potenzial, sehr schnell und effektiv zu werden. Ich interessiere mich halt eben auch für die andere Form des Vertrauens, die eher, finde ich, sehr unbekannt ist, die Form aktiv sich für Vertrauen zu entscheiden. So. Das heißt, ich wende diese erste Vertrauensform auch an durch bestimmte Vertrauensroutinen und so weiter. Aber ich interessiere mich sehr für dieses Vertrauen, das du bewusst aktivieren kannst in jedem Moment. Also du kannst in jedem Moment entscheiden, ich vertraue mir in unterschiedlichem Maße. So, ne? Manche können das, sind das sehr gewohnt und können das, sagen wir jetzt auch mal ganz plakativ, haben 90% Selbstvertrauen, auf das sie zugreifen können, sind sich über 90% ihrer Qualitäten bewusst, manche vielleicht nur 3%, aber darum geht es nicht, sondern du kannst dich für diese 90% entscheiden oder auch für die 3%, aber du kannst es aktiv tun. Zum Beispiel im Falle des Selbstvertrauens. Du kannst aktiv entscheiden, dich für die Unsicherheit oder der Unsicherheit zu vertrauen, dich für die Unsicherheit entscheiden. Und du kannst auch dich entscheiden, das ist sozusagen die dritte Vertrauensebene, die ich kenne, du kannst dich entscheiden, aktiv dem Leben zu vertrauen, dem Leben und den Umständen des Lebens oder den Bedingungen des Lebens. Das ist so das komplizierteste Vertrauen in gewisser Weise, aber das vielleicht eindrucksvollste. Du kannst dich ein Stück weit bewusst entscheiden für die Sinnhaftigkeit des Lebens. Und das meine ich nicht in so einem spirituellen Sinn oder so, sondern eher in einem sehr ressourcenorientierten, bewussten Sinne. So ein bisschen mit der Frage, wenn das Ganze Sinn machen würde, was mir gerade passiert. Und das bezieht sich so ein bisschen auf das, was du sagtest, mit blind durch den Dschungel bewegen geht einfach nicht so. Ne? Mhm. Und wenn es doch gehen würde und das Sinn machen würde, dass ich genau jetzt blind in diesem Dschungel bin und es doch gehen würde, wie würde es gehen? Das wäre sozusagen die dritte Ebene.
Ja.
Und das kann man in jedem Moment bewusst aktiv tun. Und das ist aus meiner Erfahrung heraus das, was halt wirklich Speed, Effektivität, Schnelligkeit, aber auch Freude in das eigene System, in die Interaktion, in die, jetzt sage ich es mal ein bisschen auch plakativ, aber in die Welt bringen kann.
Und das Thema ist ja wichtiger denn je, also ich würde sogar sagen, noch wichtiger als vor 3 Jahren, als wir darüber gesprochen haben, durch die Situation, in der wir auch gerade alle sind. Und ein Wort, was im letzten Jahr sehr über alle Kanäle ging, ist das Wort Resilienz. Also Resilienz als die Fähigkeit, wieder in seine Form zu bringen, als die Fähigkeit, mit Herausforderungen und mit Unsicherheit umzugehen.
Ja.
Und im Kern ist ja Vertrauen und genau das, was du gerade beschrieben hast, auch Kern der Resilienz oder die Grundlage, um Resilienz zu entwickeln.
Ja.
Würdest du ihm zustimmen?
Ja. Ja, weißt du, also ich habe gerade überlegt, was weiß ich über Resilienz? Ist das in gewisser Weise ein Widerspruch, was ich sage oder nicht? Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähnlich dem, was ich sage, weil es geht nicht darum, was ist alles Schlimmes passiert, zum Beispiel nach einem Schicksalsschlag. Ne? Also was ist alles passiert, wie arm bin ich und so weiter, sondern eher, wow, ich stehe immer noch hier, egal was mir passiert ist, irgendwie habe ich es geschafft und irgendwas in mir gibt es, was das geschafft hat, lass uns auf das gucken, was in der Lage war, gewisse Situationen zu bewältigen und darauf aufzubauen. Mhm. Worum es mir aber geht, und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen, ist, in meiner Herangehensweise, aber auch in meinem Leben, geht es eben nicht darum, Unsicherheit zu reduzieren oder abzubauen oder sowas. Ne?
Ja.
Sondern ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, mir geht es darum zu sagen, wow, guck mal, Unsicherheit, let's go. Ne? Also mir geht es darum, Unsicherheit wirklich wahrzunehmen und eine Lust auf Unsicherheit zu entwickeln. Also wirklich diese Vermeidung von Unsicherheit wirklich oder diese vielleicht sogar fast angeborene, aber zumindest sozialisierte Vermeidung von Unsicherheit wirklich zu hinterfragen und zu inspirieren zu einer Lust hin, wirklich zu einer Leidenschaft. Unsicherheit ist gut. Also was ich immer sage, ne, Unsicherheit ist so die dritte von 5 Ebenen, an denen ich arbeite. Und die dritte Ebene meiner Methode ist auch gleichzeitig die zweite Vertrauensebene. Das Vertrauen in das Fremde, in das Unsichere sozusagen. Und was ich immer sage, ist, dass du deine Ziele nicht erreichen kannst, trotz deiner Unsicherheit, sondern nur mit deiner Unsicherheit. Und das ist oft anders, als was andere sagen. Ne? Viele sagen, da ist eine gewisse Unsicherheit, du hast Angst und so weiter und du kannst deine Ziele trotzdem erreichen. Meiner Erfahrung nach birgt die Unsicherheit, die auftaucht, wenn du dein Ziel definierst, birgt genau das, was du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Also in der Unsicherheit ist gebunden die Ressource, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Du musst durch die Unsicherheit gehen und du musst die Unsicherheit wirklich aufnehmen, integrieren, um deine Ziele zu erreichen. Also was ich meine ist, du kannst sie nicht trotz, sondern nur mit der Unsicherheit erreichen. Das heißt, ja, klingt jetzt schon wieder ein bisschen plakativ, aber die Unsicherheit ist wirklich dein Partner, dein Freund, ne? Ist genau das, was du brauchst.
Ja.
Und du sagtest das gerade so ein bisschen poetisch umarmen. Tatsächlich geht es fast im wörtlichsten Sinne darum, so dieses Verständnis, diese innere Haltung dahin zu entwickeln, zu sagen, wow, da ist Unsicherheit, da gibt es eine Ressource, die noch nicht gebunden ist in meinem System. Let's go.
Absolut, ja. Ich habe mal eine Folge gemacht über die sogenannte Komfortzone Und in der Folge habe ich auch darüber gesprochen, dass ja, dieses Gefühl von Unsicherheit, dieses Gefühl von, also dieses Gefühl von Dissonanz, dass das ja gerade darauf hinweist, dass dort ein Entwicklungsfeld ist. Also in dem Moment, wo ich merke, dass ein bestimmter Bereich in meinem Leben, ob das jetzt ein Buch lesen ist oder auf eine Veranstaltung gehen oder mit jemandem treffen, so eine Unsicherheit entsteht, dann ist das ja ein guter Wegweiser dafür, dass da etwas Neues passiert, dass da etwas passiert, an dem ich wachsen kann, dass da etwas passiert, was spannend ist.
Ja.
Das so ein bisschen als inneren Kompass auch zu nutzen.
Ja. Ja, und bei der Gelegenheit vielleicht auch gerne, ne, weil dazu gehört für mich auch wirklich so, gehören große Begriffe wie zum Beispiel Transparenz, ne, und Ehrlichkeit und so weiter dazu. Mhm. Und wir sind einfach sehr gute Freunde und kennen uns sehr lange, privat genauso wie auch beruflich, haben schon vieles miteinander gemacht. Und ja, wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen. Ich freue mich unglaublich über dieses Interview. Ich freue mich über jede Begegnung und auch über jede professionelle Zusammenarbeit. Und das führt dann auch oft zu Erwartungen, auch bezüglich dieses Podcasts.
Ja.
Und heute habe ich gemerkt, wow, bis gestern hatte ich so eine Vorfreude und fühlte mich so sicher durch unsere Vertraulichkeit auch. Und heute Morgen haben wir begonnen und ich habe gemerkt, wow, ich fühle mich überhaupt nicht so gut heute. So, ne? Und ich merke, ich fühle Widerstand, so, ne? Ich fühle mich heute körperlich nicht so richtig gut und es gibt einiges, was in mir arbeitet und so weiter. Und in vielen Situationen wäre das natürlich auch ein Anlass gewesen zu sagen, komm, wir machen das mal anders, so, ne? Lass uns irgendwie total super performen und so weiter. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen und uns beide zusammen entschieden, das trotzdem zu machen. Mhm. Genau aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast. Vielleicht gibt es einen wertvollen Grund dafür, dass ich heute Widerstand fühle. Dass ich vielleicht nicht mich so performant fühle, wie ich das vielleicht sonst manchmal tue und so sicher und, ne, so vielleicht auch mal ein bisschen witziger oder sowas. Warum können wir, also, ne, es gibt in mir so eine große Leidenschaft, die aus dem erwachsen ist, worüber wir gerade schon gesprochen haben.
Ja.
Die damit zu tun hat, uns ehrlich zu begegnen, transparent zu begegnen und eben nicht nur aus dieser, wir sind die Besten, Stärksten und witzig und so weiter, sondern nee, ich fühle mich heute, sagen wir mal optimistisch gesagt, mittelgut. Und ja, das ist, warum ist das nicht genauso gut? Also warum können wir uns Menschen nicht auch begegnen in dem Moment, in dem wir ein bisschen verletzlicher sind, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen trauriger, ein bisschen introvertierter und so weiter. Und das ist so eine Grundhaltung und auch eine Grundneugierde, die erwachsen ist und entstanden ist, aus dieser Erfahrung heraus, wir gehen in die Unsicherheit und wir gehen in Verletzlichkeit und so weiter und größer, stärker, ganzer wieder raus. So.
Das ist eine schöne Perspektive und danke dir fürs Teilen. Ich merke auch, dass als Speaker, als Coach, als Podcaster, was auch immer, man natürlich immer unter diesem Druck steht, einen Druck, den man sich vor allen Dingen selber macht, abliefern zu müssen. Und das gibt ja ganz viele verschiedene Formen. Bei dem einen ist es so ein Perfektionismus, beim anderen ist es muss so eine gewisse Kraft da sein. Und um dieses Selbstbild auch immer wieder zu bestärken. Und ich nehme deine Einladung gerne an, einfach ja authentisch in dem Moment sich so zu geben, wie man ist und auch nicht einen Podcast einfach jetzt nicht aufzunehmen, nur weil man sich an dem Tag nicht ganz so in seiner Kraft fühlt oder nicht ganz so emotional sicher oder, wie du es beschrieben hast, ein bisschen unsicher auch zu fühlen, ja.
Ja, ein bisschen fast, weißt du, so fast ein bisschen schwächlich oder ein bisschen, ich hatte vorhin im Vorgespräch gesagt, schon fast ein bisschen weinerlich, ne? Mhm. Trotzdem weiß ich ja, wer ich bin und was ich kann, sozusagen. Das ist ja deswegen nicht weg. Und das ist ja auch das Wichtige, finde ich, für uns als Speaker oder auch vor allem als Coaches oder sowas. Das ist so diese, das, was ich unter der großen Überschrift duale Awareness, wie sagt man, also dual Awareness, so dieses duale Bewusstsein oft zusammenfasse, so, ne? Also gerne auch im eigenen Prozess sein und das wahrnehmen, transparent und ehrlich damit sein. Und was wir, glaube ich, als Coaches und Speaker auch brauchen, zum Beispiel ist trotzdem sich dessen bewusst zu sein, wo man gerade ist und was man tut. Das empfinde ich als professionell und zu wissen, trotzdem wollen wir was abliefern oder trotzdem können wir auch was abliefern. Und ich glaube aber, dass diese Verletzlichkeit, Ehrlichkeit und so weiter auch wirklich etwas ist, was anschlussfähig ist. Ich glaube, das verstehen Menschen, das fühlen Menschen. So, ne? Also ich meine, wer von uns fühlt sich immer zu 100% topfit und genau da, wo man sein will?
Ja.
Ich glaube, also, ich weiß nicht, wie es dir geht und anderen, aber für mich ist das eher eine Ausnahme, so dass ich wirklich auf den Punkt zu 100% bin. So, weißt du?
Ja, lüften wir das Geheimnis. Das geht wahrscheinlich tatsächlich allen so.
Und mit das statistisch herumzuhaben, aber ich habe dieselbe Vermutung.
Ja, ja. Genau, ich weiß ja auch, dass in deinem Leben gerade sehr viel passiert. Und dass du ja auch in deinem Leben nicht immer den einfachen Weg gewählt hast. Ne? Also du hast damals, nachdem dir bewusst wurde, dass du blind bist und nachdem du das erfahren hast, dann die Geschichte mit dem Dschungel, die du ja heute auch erzählt hast. Aber auch ansonsten in deinem Leben ist es ja nicht so, dass du immer den Weg des geringen Widerstandes wählst oder der Weg, der am einfachsten ist, sondern so habe ich dich kennengelernt, immer schaust, wo ist ein Entwicklungsfeld und wo sind Spannungen und wo fühlt es sich gerade interessant an. Also die Situation, in der wir uns kennengelernt haben, war ja die, dass du mich nach einer Meditation angesprochen hast, ob ich dir helfen kann, dein Haargummi zu suchen, weil du ja lange
ich
Haare
hab lange
hast.
Ich habe lange Haare,
genau.
Ja.
Und ich war erstmal ganz überrascht, weil ich dich schon ein paar Tage dort gesehen habe und mir gar nicht bewusst war, dass du blind bist. Und das ja schon eine ganz schöne Herausforderung ist, sich so zu orientieren, gerade auf einer Insel, fernab von Deutschland alleine.
Ja.
Also will sagen, dass ich auch sehr gut nachvollziehen kann, dadurch, dass ich ja auch die Hintergründe gut kenne, dass du gerade in einer herausfordernden Lebenssituation bist.
Ja, vor dem Hintergrund kann man sagen, ich bin eigentlich fast immer in einer herausfordernden Situation. Oder, aber auch um dieses Geheimnis auch zu lüften, in einer sehr, sehr schönen und guten Situation. So, ne? Also ich bin tatsächlich mitten in dem, was ich mir geschaffen habe und in dem, was ich will. Also ich bin wirklich auch in einer sehr, sehr guten Situation. Mhm. Und das ist eben halt kein Widerspruch. Das ist das, was ich auch wirklich erlebe in meinem persönlichen Leben und was ich gerne vermitteln und auch vielleicht ein Stück weit vorleben will. Und du hast recht, ich habe oft sogar den sehr schweren Weg gewählt, aber nicht, weil er schwer ist, sondern weil er sich richtig anfühlt.
Ja.
Und diesen Impulsen bin ich in meinem Leben eigentlich immer gefolgt. Ich weiß nicht, ob immer. Nee, immer ist mit Sicherheit übertrieben, aber das war immer meine Intention und das habe ich sehr oft gemacht. Also weil du es auch gerade nochmal gesagt hast mit Blindheit. Ich bin ja, wie gesagt, mit 18 Jahren blind geworden und dann ging alles sehr schnell. Ich hatte in meinem Leben auch immer wirklich viel, viel Glück mit den richtigen Menschen in den richtigen Momenten und so weiter. Und dann war ich zum Beispiel in einer Blindenschule in Marburg für 1,5 Jahre. Und das gilt so als die beste Blindenschule wahrscheinlich, also zumindest im deutschsprachigen Raum.
Mhm.
Also die kommen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen in einem Internat. Und ich habe viel gelernt und es war sehr gut und ich habe sehr schnell gemerkt, das ist es nicht für mich. Ich fühle mich unfrei. Ne? Es fühlt sich total eng an irgendwie. Und was ich dann gemacht habe, ich habe entschieden, okay, ich gehe zurück nach Frankfurt, wo ich hergekommen bin oder wo ich herkomme, wo ich gelebt habe in dem Moment und mache mein Abitur in der normalen Schule. So, das ist also sozusagen die Entscheidung, die ich treffe und das ist auch das, wie ich arbeite. In meinen 5 Schritten ist der erste Schritt immer zu wissen, was du willst, statt zu entscheiden, was du nicht willst oder was du nicht kannst oder was die Hindernisse und Probleme sind.
Mhm.
Dass das Hindernis und Problem war, dass es noch nie einen blinden Menschen in der deutschen Geschichte gab, der sein Abitur in einer normalen Schule gemacht hat. Oder zumindest in Hessen. Ich weiß nicht, ob es bundesweit war, aber zumindest in Hessen gab es das noch nie. Das war ein Problem, das mir erstens nicht bewusst war und zweitens auch, vielleicht klingt das jetzt übertrieben, aber das hat mich auch nicht so nicht interessiert. So, ne? Sondern ich wusste, das will ich. Und dann habe ich mich damals nach einer Radioshow, die ich gehört habe, mit dem hessischen Bildungsminister durchtelefoniert. In meiner jugendlichen Naivität habe ich mich bis zum hessischen Bildungsminister durchtelefoniert und habe wirklich mit ihm telefoniert. Mhm. Ich wusste damals auch nicht, dass das nicht geht. Man kann nicht einfach mit dem Bildungsminister telefonieren. Das habe ich einfach gemacht. Und dann hat er mir erzählt, du, es gibt da gerade ein Projekt und wenn du willst, kann ich dich da connecten mit dem Schulleiter, interessanterweise eine Schule in Frankfurt. Und dann habe ich mit dem gesprochen, bin da hingefahren und so weiter und gehörte zu den ersten 2 in Hessen, die Abitur gemacht haben. So, ne?
Mhm.
Also ich will mich jetzt nicht besonders hervorheben oder so, aber es war ein auf der einen Seite ungewohnter Weg, also wirklich wieder so eine Dschungelsituation und auf der anderen Seite so einfach irgendwie, ne? Weil ich habe es halt einfach gemacht.
Mhm.
Und im Machen haben sich die ganzen Probleme gelöst und es war eine aufregende, schöne Zeit. Und alle Menschen und auch blinden Menschen, die ich in Marburg gefragt habe, die wussten nur eines und zwar alle und ausnahmslos, das geht nicht. Ne? Also du wirst kein Abitur an der normalen Schule machen. Normal sehende Menschen mögen keine blinden Menschen. Also das war eine so vorherrschende Grundmeinung und so weiter. Und das waren sozusagen die Hindernisse, die da waren, die mich aber nicht interessiert hatten, weil ich genau wusste, was ich will. Ich will zurück nach Frankfurt. Ich will ins wilde, normale Leben. So, ne? Und dass das nicht geht, wusste ich nicht und hat mich jetzt auch nicht so interessiert oder hat mich nicht so angezogen, wie das, was ich stattdessen will. Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich darauf komme jetzt, aber das ist, ach so, genau, weil du gesagt hattest, ich habe in meinem Leben oft schon diese Situation erlebt. So, ne? Ich habe in meinem Leben oft einfach auch dann die Situation um mich herum gehabt, dass Leute waren, die mich auch angefeuert haben, so, ne? Oder die das möglich gemacht haben, wie eben dieser Bildungsminister und so weiter. Und aus irgendeinem Grund hatte ich immer schon die Lust, dem zu folgen, was ich wirklich will. Und wenn es besonders kompliziert wurde, war das eher eine herausfordernde, motivierende Situation als eine sehr abschreckende. Und es funktioniert. Und ja, es ist das, was mich interessiert in meinem Leben.
Ja, das, was du beschreibst, ist so eine gesunde Naivität, würde ich es mal benennen. Anstatt sich damit zu beschäftigen, was alles nicht möglich ist und sich damit zu beschäftigen, was man so nicht macht, mehr einen Fokus darauf zu legen, was möchte man gerne machen, worauf hat man Lust und es dann einfach zu starten. Und es gibt diese schöne Redewendung, ich weiß nicht mehr, wie sie im Wortlaut ist, aber es war nicht möglich, bis es einer getan hat, der es nicht wusste, dass es nicht möglich ist. Ja, und ja, finde ich sehr inspirierend.
Ja, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich aus einer Naivität herauskommt, aber ich glaube, dass ich heute ein bisschen in Anführungszeichen zu alt bin für so eine jugendliche Naivität. Ne?
Absolut, ja.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als absolut bezeichnen würde, aber zumindest. Also, ne? Und ich glaube, wie ich das ausgetauscht habe, ist durch so eine Willentlichkeit oder durch so eine bewusste auch Erfahrung und Ausprobieren oder so. Ne? Also das heißt, die Naivität habe ich heute, glaube ich, in meiner Arbeit ersetzt durch eine willentliche Entscheidung. Und das ist sozusagen auch in meiner Arbeit immer der erste Schritt. Und das kennst du ja auch als erfahrener Coach, glaube ich, sehr gut. Wir nennen das im Coaching oft Auftragsklärung. So oft wissen Menschen genau, was sie nicht wollen. So, ne? Und die Menschen dann dahin zu begleiten, zu sagen, alles klar, got it, aber was ist es stattdessen? Ne? Jetzt weiß ich, was du nicht willst. Ich weiß, woher dein Schmerz kommt. Das ist wertvoll. Aber was willst du stattdessen? Was ist es wirklich, was du willst? Und sobald das dann switcht bei Klienten, genauso wie bei einem selber, und man den Mut hat, es braucht Mut oft, das zu fokussieren, was man stattdessen will, kommt der Rest fast von alleine. Also es gibt in meinem Leben so einen körperlichen Switch dabei, der Rest passiert fast von alleine. So. Wenn man einmal den Mut hat zu sagen, okay, es tut weh, ich habe Angst, ich bin misstrauisch, whatever, but lass mich doch mal gucken, but, echt, lass mich doch mal gucken, was will ich stattdessen, wie fühlt sich das jetzt an, in meinem Körper, mein Blick auf das zu richten, was ich wirklich will. Und dann passieren schon die ersten kraftvollen Prozesse im Körper, eine Aufregung, eine Freude, eine, ah, wow, was könnte denn der nächste Schritt sein und spannend und, weißt du, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das verändert so diese körperliche, sogar die körperliche Haltung und so ein körperliches inneres Gefühl sofort. Zumindest bei mir und das erlebe ich in Begleitung sehr, sehr oft auch.
Du beschreibst dieses körperliche Gefühl. Teil deiner Praxis ist ja auch Achtsamkeit und auch Embodiment, also Verkörperlichung, Emotionswahrnehmung und alles, was dazu gehört. Und du hast auch vor einem halben Jahr, Dreivierteljahr, glaube ich, mittlerweile sogar schon eine Ausbildung zum Embodied Intimacy Coach gemacht. Wie hängt das für dich zusammen? Also das Thema Vertrauen und das Thema Achtsamkeit slash Embodiment.
Vertrauen und Achtsamkeit slash Embodiment. Ja, ich habe also vor einer Weile eine Ausbildung abgeschlossen in dieser Geschichte, habe das aber mein Leben lang schon gemacht und habe auch schon vor mittlerweile fast zu vielen Jahren schon, als ich das jetzt hier sagen möchte, tatsächlich meine erste dreijährige Ausbildung gemacht in Körperarbeit, systemische Arbeit und transpersonaler Psychologie nannte man das damals. Heute würde man das wahrscheinlich so mit Mindfulness bezeichnen. Gemacht. Und das ist natürlich Quatsch. Ist nicht zu lange her. Wann war das? So 2002, 2003 oder sowas, ne? Und ja, immer wieder zurück zu meinem Hauptthema, zu meinem Hauptfeld. Das Hauptthema und Hauptfeld, ne, würde man als Vertrauen vermuten oder so. würde man denken, das sei Vertrauen. In Wirklichkeit ist es Unsicherheit. Und wie ich auch schon anfänglich sagte, Unsicherheit, das Hauptproblem ist wirklich die Unsicherheit überhaupt wahrzunehmen. Also das nächste Problem ist dann sozusagen, in Anführungszeichen Problem mit so einem Augenzwinkern, ist dann wirklich die Unsicherheit dann für sich zu nutzen. Aber vorher musst du überhaupt wahrnehmen, dass du unsicher bist.
Ja.
Und das erfordert Achtsamkeit und das erfordert eigentlich auch körperliches Bewusstsein, Training der körperlichen Wahrnehmung. Ich erinnere mich, als ich anfing mit meiner Speaker-Karriere und auch damals lange Gespräche führte mit dem Geschäftsführer von einer großen Speaker-Agentur. Und ich anfing auch mit Führungskräften zu arbeiten, dass er mich irgendwann mal unterbrach und sagte, Herr Villanueva, klingt alles super und so, aber lassen Sie uns mal Klartext reden. Ne? Wir wollen hier auf den größten Bühnen für Führungskräften sprechen und so weiter. Das sind meistens alles sehr gestandene männliche Führungskräfte. Erzählen Sie bitte nichts von Unsicherheit. Männliche, erfolgreiche Führungskräfte sind nicht unsicher. Ne? Das werden die nicht annehmen und die werden Ihnen sofort sagen, ich bin Führungskraft, ich bin nicht unsicher. Und das ist natürlich rein technisch schon überhaupt nicht möglich. Also auf uns prassen in jeder Sekunde ein x-faches, 100-faches mehr an Informationen ein, als wir kognitiv verarbeiten können. Also es ist quasi, es ist Fakt und technisch fast vorgesehen, dass wir unsicher sind, ne? Dass wir viel mehr Informationen vorausgesetzt sind, als wir verarbeiten können.
Ja.
Das heißt, der erste Schritt ist überhaupt Unsicherheit wahrzunehmen. Und dazu brauchst du Achtsamkeit.
Ja.
Und Unsicherheit nimmst du meistens und zuerst wirklich am Körper wahr. Das heißt, wie geht's dir gerade? Wie geht's dir gerade körperlich so? Ne? Und viele würden dann sagen, ja, mir geht's eigentlich gut und so weiter. Wo in deinem Körper spürst du, dass es dir gut geht? Was spürst du noch in deinem Körper? Ja, wenn ich ehrlich bin, ich merke gerade, mein Herz schlägt gerade schneller als gewöhnlich oder so. Oder mein Herz schlägt relativ schnell. So, ne? Also wirklich rauszugehen aus dieser Interpretation, wie sollte es mir gehen? Und ich bin männliche Führungskraft, mir geht's super. Ja, natürlich geht's mir super, ich bin Führungskraft. Ich bin gerade in meiner Führungskraftrolle oder so, ne? Und was machen deine Schultern gerade? Wie geht's gerade deinem Bauch? Wie stehst du gerade und so weiter? Ne? Ja, meine Schultern sind so ein bisschen, ich spüre schon wieder diese typische Schmerz im Nacken, Kopfschmerzen und so weiter. Ne? Lass uns doch mal ein bisschen diese Kopfschmerzen, diesen Nacken geben. So, wie geht's dir damit? Woher kennst du das und so? Ne? Was assoziierst du damit und so weiter? Das heißt, Bewusstsein, Achtsamkeit und auch körperliche Wahrnehmungssensibilität, nenne ich das jetzt mal, ist meistens der erste Schritt, um Unsicherheit überhaupt wahrzunehmen, auch ein bisschen zuzulassen. So. Und gleichzeitig, und dazu brauchst du auch Vertrauen. Ne? Vertrauen natürlich in mich vielleicht als Coach, Vertrauen in das Leben, Vertrauen in dich, dass du eben Unsicherheit überhaupt bewältigen kannst. So. Andernfalls würde Unsicherheit auch keinen Sinn machen. Also sich auf Unsicherheit einzulassen, um wahrzunehmen, dass dich das gleich total umhaut und danach, sage ich es mal, total übertrieben, aber das passiert ja manchmal, dass Menschen Angst haben, wenn sie sich auf Unsicherheit einlassen, lösen sie sich auf. Sie verlieren sich. Ne? Das ist ja sozusagen die dahinterstehende, oft existente Angst. Wenn du davon also ausgehst, lässt du dich auf Unsicherheit nicht ein. Das heißt, du brauchst ein gewisses Grundvertrauen, dass du das bewältigen kannst, dass der Mensch, der das mit dir macht, dich vielleicht auch ein Stück weit führen kann oder halten kann oder whatever.
Ja.
Und das Spannende im Prozess des Vertrauens durch Unsicherheit hindurch ist, dass du Achtsamkeit brauchst, um dich darauf einzulassen. Und du entwickelst ein wahnsinnig großes Maß an Achtsamkeit in dem Prozess und danach. So, ne? Also der Weg durch die Unsicherheit hindurch, und ich sage das ja oft, habe das vorhin auch schon mal gesagt, Augen auf und durch, und zwar Schritt für Schritt, bedeutet wirklich achtsam zu sein in jedem Schritt, in dem du achtsam, bewusst, entschieden durch die Unsicherheit wandelst, sozusagen. Ne? Entwickelt ein hohes Maß an Unsicherheit, an Achtsamkeit durch die Unsicherheit, und zwar wirklich in jedem Schritt. Du bist dir wirklich sehr bewusst, du bist sehr achtsam in jedem Moment, in dem du unsicher bist. Das ist wie bei, jetzt fällt mir gerade das Beispiel ein, wie beim Klettern, ne, zum Beispiel.
Ja.
Am besten ohne Sicherheit oder so, ne. Wenn du jetzt ein paar hundert Meter in der Luft jetzt hängen würdest, ohne Absicherung, würdest klettern. Ich weiß nicht, wie viele Leute das schon gemacht haben, aber ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, bist du pur achtsam. Ne? Weil du weißt, ein falscher Schritt oder ein falscher Griff und du stürzt ab. Und das erzeugt ein unglaubliches Maß an Präsenz, an Bewusstsein in diesem Moment. Und das ist das, was passiert an Achtsamkeit, wenn du dich bewusst auf Unsicherheit einlässt.
Ja, das Beispiel mit dem Kletterer finde ich stark. Das erinnert mich auch an eine Doku, die es gibt, die ich sehr empfehlen kann. Die heißt, glaube ich, Free Climbing. Ich gucke es nochmal nach und packe es auch in die Show Notes. Und da geht es tatsächlich um jemanden, der im Yosemite Park den Berg hochklettert, komplett ohne Ausrüstung. Und er sagt, er ist einfach die ganze Zeit präsent, die ganze Zeit im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist so stark an dem Bild, was du da gerade auch erzeugt hast. In dem Moment, wo ich mir sicher bin, ja, verlierst du ja diese Achtsamkeit. Das heißt, du bist die ganze Zeit bewusst in der Unsicherheit. Mhm. Und dadurch hast du wirklich diese volle, kannst deine ganzen Ressourcen nutzen, diese volle Aufmerksamkeit und kannst jeden Schritt bewusst nacheinander machen.
Ja. Und ich habe die Doku nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch viel von Freude erzählt hat, oder? Von wie aufregend sich das anfühlt, präsent zu sein, bewusst zu sein, wirklich diese Aufregung zu spüren im ganzen Körper und so weiter. Ist das so?
Auf jeden Fall, ja. Fast schon so ein High-Gefühl, ne?
Genau.
Ja.
Das erlebe ich auch so.
Ich habe gerade parallel geschaut. Free Solo heißt die Dokumentation. Kann ich sehr empfehlen. Francisco, ich würde gerne bei den Führungskräften gerade bleiben, die du angesprochen hast. Einmal würde ich gerne eine Beobachtung teilen, die ich gemacht habe, die viele wahrscheinlich auch machen, vielleicht aber auch so ein bisschen in unserer Bubble ist. Nämlich, dass sich das Bild der Führungskraft über die letzten Jahre verändert hat und gerade auch noch weiter verändert. Und es gibt ganz viele Glaubenssätze, ganz viele Bilder davon, wie eine Führungskraft zu sein hat. Und einer dieser Glaubenssätze ist, eine Führungskraft muss sicher sein, muss Sicherheit ausstrahlen. Und wenn wir aber wirklich eines gelernt haben in den letzten Jahren, und das Corona-Jahr zählt mit Sicherheit dazu, wenn wir eines gelernt haben, dann ist es, wir können gar keine Sicherheit haben. Wir können gar keine Kontrolle haben. Wir leben in einer schnellen, komplexen, sich verändernden Welt. Und es gibt diese Unsicherheit. Und die Veränderung, die ich wahrnehme, ist, dass immer mehr Führungskräfte auch zu Unsicherheiten stehen, Unsicherheiten ansprechen, aber gar nicht als Problem, ne? Oh nein, ich bin unsicher, ich weiß nicht, wie es weitergeht, sondern als Einladung, als Chance, als ein ehrlicher, transparenter Umgang damit, um dann gemeinsam zu gucken, was ist die beste Lösung.
Ja, ich erinnere mich bei der Diskussion sehr gerne an eines unserer schönen Treffen, die wir auch mal vor einer Weile hatten, auch mit deiner Frau, die dann uns zu Recht, finde ich, vorwarf, wir würden in einer Bubble leben. Weil ich dir auf der einen Seite sehr zustimme. Und ich erinnere mich in diesem Kontext auch sehr gerne an eine Veranstaltung, die ich hatte. Nämlich, weil du, als du gesagt hast, eine Führungskraft muss immer sicher sein. Das ist sozusagen eines der alten Vorstellungen. Eine Führungskraft ist auch immer männlich. Ne? Mhm. Auch das ist ja glücklicherweise eines der Vorstellungen, die längst deutlich zu bröckeln begonnen hat. Und dennoch irgendwie schon auch ein bisschen noch steht, finde ich sehr oft. Ne? Wir sind immer eben auch noch nicht angekommen, in unserer Bubble in Berlin vielleicht, aber außerhalb von der. Noch nicht in der Wirklichkeit, dass eine Führungskraft nichts mit einem Geschlecht zu tun hat, zum Beispiel. Mhm. Und eben nichts damit, dass eine Führungskraft sicher sein muss oder alles können muss und wissen muss und so weiter. Und in dem Kontext dachte ich automatisch an eines dieser, an diese Veranstaltung, die ich hatte mit den Energieversorgern ganz kurz vor dieser ganzen Corona-Situation. Und das waren eben diese ganz klassischen, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ oder Stereotyp, aber diese ganz klassischen alten weißen Männer, so, ne, von früher. Mhm. Und ich habe auch die Abschlussrede damals gehalten und bin es ehrlich gesagt gewohnt, dass es relativ viel Resonanz gibt. Also, dass viele Leute sehr lange anstehen und noch Fragen haben und so weiter. Es gab eine einzige Person mit einem Feedback danach. Und das war wahrscheinlich die einzige Frau in diesem Raum, so, ne? Mhm. Und es gab keine einzige männliche Resonanz darauf, weder positiv noch negativ. So, ne? Und am Abend gab es dann ein Zusammenkommen und gutes Essen und zu viel Alkohol wahrscheinlich oder zumindest relativ viel. Mhm. Und dann kamen sie plötzlich, einer nach dem anderen. Ne? Diese ganzen Männer kamen und fingen dann plötzlich mit dem steigenden Alkoholpegel, stieg auch der Redebedarf, kam an und fing an zu sprechen und zu reden. So, ne? Mhm. Ich hatte diesen Burnout, meine Frau hat mich verlassen. Die Leute werden immer anspruchsvoller, wollen plötzlich dies und jenes und wieder Burnout und wieder Burnout. Ich war in einer Klinik und Angst und dann gab es diese, weißt du, und dann habe ich dieses Meditieren kennengelernt, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht und so, muss ich zugeben und so. Ne? Und dann kam plötzlich dieses Zulassen von Unsicherheit, von ich weiß gerade nicht so richtig weiter. Also ich bin gescheitert, ich hatte eine Frau, ein Haus und so weiter, meine Frau hat mich verlassen und ne, so ganz flüsternd unter uns, um sich guckend, dass auch keiner zuhört und so, aber mein Leben ist gerade, macht keinen Sinn mehr oder gibt keinen Sinn mehr. Ich habe so viel gegeben, alles gemacht und alles, woran ich geglaubt habe, funktioniert nicht mehr. Aber nur unter uns und mit sehr viel Alkohol wage ich es auch nur anzusprechen. So. Mhm. Das heißt, das ist immer noch die sehr präsente Realität, so, die immer noch einfach sehr da ist, außerhalb von uns in Berlin. Und dem gilt es auch ein bisschen Rechnung zu tragen, finde ich. Also Führungskräfte haben immer noch aus meiner Erfahrung heraus ganz, ganz oft dieses Gefühl, ich bin die Führungskraft, ich muss führen und das bedeutet, ich muss wissen, wie es geht. Ich muss, wenn es eng wird, noch enger kontrollieren und fester kontrollieren und so weiter. Und erneut so, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne diese Prinzipien auch von mir. Mhm. Ne? Also ich kenne diese Mechanismen auch in mir. Wenn es eng wird, habe ich immer noch diesen Impuls, jetzt muss ich strenger werden, jetzt muss ich enger werden, jetzt muss ich genauer sagen, was du zu tun hast und so weiter. Und das, was ich vorhin schon mal ansprach mit Dual Awareness, ist, mich dafür nicht zu verurteilen oder andere Führungskräfte oder sowas, ne? Sondern zu sagen, ah, wow, guck mal, da gibt es diesen Mechanismus, irgendwo macht der auch Sinn und der hat auch mal wertvolle Aufgaben übernommen und geführt, zu Ende geführt oder sonst was. Aber wie könnte es anders gehen? Also ja. Ist dieser Blick jetzt wirklich sinnvoll und zielführend oder gibt es Alternativen, die vielleicht zielführender sind, gerade auch heute und für mich und für die Menschen, mit denen ich es zu tun habe und so weiter. Und ich stimme dir zu, also dieses Bewusstsein wächst sehr stark so, ne? Und es gibt immer noch diesen alten, starken Mechanismus in vielen von uns und in mir auf jeden Fall. Umso enger, umso fester, ne? Also umso mehr Unsicherheit, umso mehr muss ich kontrollieren und abschotten und mich sichern und meine Position sichern, gerade auch als Führungskraft, ne? Mhm. Also in meiner Arbeit geht es für mich viel darum, die Dinge auch zu sehen, wie sie sind, ohne sie verändern zu wollen. Weil ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir alle im Prinzip, auch wenn es jetzt kitschig klingen mag, ich glaube, wir alle wollen Gutes tun. Wir alle wollen lieben, geliebt werden und ne, geschätzt werden und schätzen und uns frei fühlen und so weiter. Was wir brauchen, ist die Gelegenheit, das zu glauben, dass es geht. Ne? Und gerade als Führungskraft, kann ich Führungskraft sein? Kann ich unsicher sein? Kann ich Unsicherheit leben, kommunizieren und trotzdem als der geschätzt werden, der ich bin oder als der oder weiterführen dürfen oder sollen oder ne, darf ich mich wertvoll fühlen, darf ich weiter gewertschätzt werden und so weiter, wenn ich vor euch stehe als Führungskraft und sage, Leute, ich weiß es gerade nicht, ich bin unsicher. So, mhm. Und ohne die Führung abzugeben natürlich. Ne? Also die Unsicherheit einzugestehen heißt ja nicht, sich dahin zu geben und die Führung abzugeben.
Ja.
Ja. Und das ist immer noch für mich auch als Coach oft tatsächlich erstaunlich viel Arbeit. Vielleicht machst du da andere Erfahrungen und hast mit achtsamkeitserfahrenen Menschen zu tun. Aber für mich ist oft noch der erste Schritt zu sagen, hey, lass doch mal schauen, erstmal bevor wir irgendwas anderes tun, bist du überhaupt unsicher? Wo bist du unsicher? So, ne? Und fühl das doch erstmal, halt das doch erstmal aus und dann lass uns mal gucken, wie wir dann tun.
Genau, ja. Und dieser Wandel, über den wir gerade sprechen, den es ja definitiv gibt. Die Frage ist nur, wie weit fortgeschritten ist er tatsächlich schon? Ne? Also wir beide kennen in unserem Alltag, in unseren Bekanntenkreisen, kennen wir eine Realität, wo er schon sehr fortgeschritten ist, der Wandel.
Yeah.
Und genauso gibt es aber auch noch diese Realität, in der man zwar drüber spricht und hier und da was mitbekommt, aber es sich noch nicht so andeutet im eigenen Führungsteam zum Beispiel, in dem dann trotzdem nur Männer sitzen und man nicht über Unsicherheiten, über Emotionen, über Fehler spricht. Ja, aber ich finde ein schönes Beispiel dafür, und wir wollten heute nicht über Politik reden, deshalb lass uns das nicht vertiefen, aber ein schönes Beispiel war, in Deutschland gab es ja die Osterruhe, das heißt zu Ostern nochmal einen verstärkten Lockdown, und mhm. der wurde dann gekippt und dann hat Angela Merkel sich vor die Presse gestellt und hat gesagt, das war ein Fehler und ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Ja. Und ich will gar nicht so sehr über diesen Fehler sprechen oder über Angela Merkel, sondern mehr darüber, dass es dann einen Diskurs darüber gab in den Medien, darüber, ja. Dass die meisten Menschen das wirklich als Stärke wahrgenommen haben, sich so selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, das war ein Fehler, ich übernehme die Verantwortung dafür.
Das ist spannend, Anne, ne? Weil wir uns beide, entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche, aber weil wir uns beide so ähnlich sind, glaube ich, in vielen Werten, die wir teilen und so weiter. Mhm. Aber an der Stelle manchmal nehmen wir Situation unterschiedlich war. Ne?
Ja.
Wir hatten das kurz im Vorgespräch, weil ich habe das wahrgenommen als, ich hatte gehört, gelesen in Medien und von anderen, dass viele wirklich gesagt haben, Rücktritt, Rücktritt, Rücktritt. Ne? Was ist mit dieser schwachen Regierung los? Was ist das für ein Zickzackkurs? Und ich stimme dir aber zu, total. Ne? Ich habe das persönlich auch als totale Stärke wahrgenommen. Ich finde das einfach so bewundernswert, wenn jemand, also ne, ich will mit dir jetzt auch nicht zu tief einsteigen, diese Politik und ist Angela Merkel gut oder nicht. Ich stehe dazu, ich finde sie gut oder fand sie so, so sehr, sehr gut die ganze Zeit jetzt und so weiter. Und gerade diese Qualität, ne, auch mal sagen zu können, ich gehe voraus, ich mache etwas, entscheide etwas und merke jetzt, aha, okay, wow, warte mal, das funktioniert nicht, ich habe einen Fehler gemacht, zurück und nicht einfach durch und keine Unsicherheit zeigen und das, auch wenn es falsch war, tue ich so, als wäre es richtig. Ich finde das großartig und hatte aber das Gefühl, so wenn ich mich umgeguckt habe, was ist mit uns los? Also warum verurteilen wir das so sehr? Warum erwarten wir von dieser Führungskraft, also ne, von unserer Regierungschefin, dass sie niemals Fehler macht und dass sie die Fehler auch nicht eingesteht und dass sie nicht auch einen Schritt wieder zurück oder nach links und rechts geht. Aber wahrscheinlich gab es beide Stimmen einfach sehr laut.
Ja, mit Sicherheit. Und Francisco, ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema gehen, was damit sehr verwandt ist. Und zwar hast du ja als Zielgruppe nicht nur Führungskräfte, mit denen du arbeitest, auch Coaches, die du unterstützt, aber vor allem auch Paare.
Sehr und, schön, danke.
Um dir da mal eine Brücke zu bauen. Und ich habe ja in den letzten Wochen, Monaten sehr viel bei Social Media gelesen von dir und Johanna. Ich durfte sie ja auch schon selber einige Male persönlich kennenlernen. Ich bin auch ein großer Fan von euch beiden als Team. Und magst du vielleicht mal die Überleitung von dem, was wir gerade besprochen haben, auf Paare? Also was bedeutet Vertrauen für Paare, für Beziehungen?
Ja, sehr gerne. Das sind tatsächlich die drei Zielgruppen, die ich für dieses Jahr habe. Und vor allem auch, weil eben Vertrauen so aufregend ist, finde ich, in der Praxis. So, ne? Und sehr viel besser funktioniert, wenn wir praktisch darüber reden. Waren und sind Führungskräfte das die erste Zielgruppe, die ich hatte? Weil Führungskräfte das kennen, was ich im Dschungel erlebt habe. Also auch dieses auf uns Einwirken von vielen Reizen auf der einen Seite, nämlich Affengeschrei und whatever, so Dinge, die wir einfach nicht kennen. Das nämlich auf der anderen Seite zu wenige Reize im selben Moment, nämlich derart, die wir nutzen können, um diese vielen Reize zu verarbeiten. Ne? Also das heißt, Führungskräfte kennen das. Viele Menschen wollen viele Sachen von einem und Situationen verändern sich, erzeugen totalen Chaos und Unsicherheit. Und ich habe zu wenig Informationen, wie ich das verarbeite. Das war so der erste Moment und auch Feedbacks von vielen, die gesagt haben, wow, ich bin Führungskraft, das kenne ich. Und gleichzeitig interessiert mich total dieser Top-Down-Prozess. Ich finde das total spannend, mit Menschen zu arbeiten, die sozusagen multiplizierend wirken. Also ich arbeite mit einem Menschen, der ist Führungskraft und der verinnerlicht das und setzt das weiter fort in einem Top-Down-Prozess auf alle Menschen, mit denen dieser Mensch zusammenarbeitet. Also es hat einfach einen total schönen Verstärkungseffekt. Und dann habe ich halt vor allem auch diese Arbeit, Körperarbeit nochmal sehr verschärft kennengelernt und eben auch Johanna, die auch sehr aus diesem Bereich kommt. Also sie sich sehr interessiert für Persönlichkeitsentwicklung, für Beziehung, für Intimität im weitesten Sinne. Und ich habe gemerkt, wow, so, also meine ganze Vertrauensarbeit und ihre ganze Vertrauens- und Intimitätsarbeit führte dazu, dass wir einfach voll in sind. Das heißt, wir haben uns kennengelernt vor noch nicht mal einem Jahr. Und haben uns sehr schnell, sehr bewusst, sehr intensiv voneinander entschieden. Und ich habe dann auch tatsächlich, als diese ganze zweite große Corona-Welle losging, bin ich zu ihr nach Schweden gezogen. Auch einfach aus dem Grund heraus, dass wir uns sonst nicht mehr so wirklich gesehen hätten. So, ne? Dieses Hin- und Her-Geswitch hätte ja auch in der Form nicht mehr funktioniert und so weiter. Und das heißt, wir sind sehr schnell, sehr nah zueinander gekommen und sind sehr, sehr schnell, sehr nah miteinander gewesen, sehr lange Zeit. Und das hat halt auf der einen Seite alles produziert und hervorgerufen, das zu einer Trennung geführt hätte normalerweise, finde ich, hätte führen müssen, wenn wir halt nicht wirklich so interessiert gewesen wären, eine gute Beziehung aufzubauen und gleichzeitig die Tools gehabt hätten. Das heißt, alles, was wir auch während dieser Ausbildung gelernt haben, ich habe diese Ausbildung währenddessen auch gemacht, sie hat assistiert, weil sie das schon ein paar Jahre zuvor gemacht hat, sie war also im Team. Und wir hatten das große Glück sozusagen, in einer viel zu nahen Situation zu sein, in dicken Anführungszeichen natürlich. Mhm. Also es ist wieder die Situation, wie blind allein im Dschungel zu sein, funktioniert nicht. Und sich ganz nah kennenzulernen und dann in einer Einzimmerwohnung den ganzen dunklen Winter über in Schweden zu wohnen, funktioniert genauso wenig. Das weiß jeder eigentlich so. Ne? Und gleichzeitig war das, wenn man vertrauensvoll darauf blickt, wirklich die Gelegenheit, einfach wirklich das, was wir gelernt haben, so intensiv gelernt haben, wirklich anzuwenden. Also all die Co-Regulationstools, all diese, wow, da ist ein Trauma aktiviert. Und wie gehen wir mit diesem Trauma um? Mhm. Rennen wir weg, schotten wir uns ab und so weiter? Oder bleiben wir drin und gehen wirklich bewusst, achtsam, vertrauensvoll hindurch sozusagen? Mhm. Und wir kennen uns wirklich erst, ja, noch nicht mal knapp ein Jahr, wie gesagt. Und trotzdem haben wir schon so krass viel miteinander erlebt, persönlich als auch professionell, dass wir gemerkt haben, damit wollen wir einfach weitergehen. Also mittlerweile wohnen wir zusammen auch in Berlin, in einer wunderschönen Wohnung in Friedrichshain und haben halt dieses Training entwickelt. Mhm. Auch aus der Erfahrung heraus, dass so viele Menschen uns gesagt haben, wow, das ist auf der einen Seite total verrückt, was ihr macht, und auf der anderen Seite, das wollen wir auch, ne? Also wie kann man so transparent, vulnerabel, also verletzlich miteinander umgehen und trotzdem so committed sein und sich so bewusst füreinander committen? Mhm. Also wie kann man sich so aneinander binden und verbunden sein und trotzdem so verletzlich sein und sich auch so verletzlich zeigen? Und das war einfach so eindringlich, also auch in diesen Ausbildungen, die wir gemacht haben, vor allem diese langen Jahresausbildung oder 8 Monate Ausbildung, mhm. aber auch sonst in all den Begegnungen, die wir hatten und Sachen, die wir nebenher noch gemacht haben, so kleine Wochenendausbildung und so weiter, dass wir gemerkt haben, da steckt wirklich ein wahnsinnig aufregendes Potenzial drin, dass wir selber leben, dass wir selber aufregend finden und das aber auch sehr viel Resonanz entwickelt. So, ne? Mhm. Und daraus haben wir jetzt entwickelt sozusagen das Training, das auch, ich weiß nicht, wann du das veröffentlichst, aber im Juni beginnt, Ende Juni, mhm. in dem wir 3 Monate lang wirklich Paare, bewusst wirklich nur Paare, begleiten, wirklich bewusst Vertrauen zu aktivieren. Und zwar als Paar, also in einer eigenen Entität, als Paar, ihre eigene Vision entwickeln und bestärken. Also eigentlich geht es nicht darum, Visionen zu entwickeln, sondern ich glaube halt, dass es in der Regel darum geht, Dinge zu sehen, die sowieso schon da sind, sich zu trauen zu sehen, ne, die mhm. Dinge wahrzunehmen. Eines der Dinge, die ich gerne sage, ist, die Welt will ich nicht verändern. Ne? Klammer auf, weil die Welt ist super und brauchen wir nichts zu verändern, Klammer zu. Den Blick auf sie aber schon. Natürlich gibt es destruktive Ausformungen, die wir gerade machen und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir das merken, wenn wir glauben, dass wir wirklich Gutes tun wollen, das ist meine Erfahrung, tun wir es automatisch. Das heißt, wir brauchen das gar nicht so sehr zu verändern, sondern was aus meiner Erfahrung heraus wir tun müssen, ist die Dinge zu sehen. Mhm. Und dann leben wir das Schöne, was wir sowieso haben und verändern uns zum Schönen und Guten hin in den Momenten oder in den Bereichen, in denen es gerade nicht so gut läuft. Und da können wir jetzt ganz viel Klima und so weiter anwenden, aber ich glaube, keiner will das Klima ruinieren. Und wenn wir das merken, was wir alles können und wie schön die Welt ist, wie gut unser Leben ist, dann handeln wir auch entsprechend. Zurück zur Beziehung, Vision, mhm. eigene Vision sehen für uns als Paar und als Paarentität, ne, als eine eigene Paarentität. Was ist unsere gemeinsame Vision? Und dann systematisch Tools kennenlernen, wie können wir diese Vision sehen und stärken? Wie können wir unser Selbstvertrauen aktivieren? Und zwar wirklich auch bewusst als Paar, aber auch als Individuum dahinter. Aber der Fokus in dieser Paararbeit ist wirklich in das Paarverständnis. Und
wenn ich da kurz rein darf zum Verständnis, es gibt also Francisco, es gibt Johanna und es gibt das Paar. Also Es gibt quasi diese 3 Perspektiven, Die man einnehmen kann.
Ja. Mhm. Und aus der Gestaltpsychologie wissen wir ja so wunderbar, das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile.
Yeah.
Das heißt, wir als Paar sind mehr als Francisco plus Johanna.
Yeah.
1 plus 1 gibt halt eben nicht 2, sondern manchmal auch 3. Gerade aus der Paarwissenschaft wissen wir das. Also wenn 1 und 1 zusammenkommen und gewisse Umstände passen, dann werden auch mal schnell 3 daraus. So, ne? aber genau, es geht wirklich auch in diesem Training um dieses Paar-Ich, um die Stärkung des, also was ist unsere Vision als Paar? Dann stärken wir uns als Paar, aktivieren sozusagen und stärken das Selbstvertrauen. Dann geben wir das Fremdvertrauen. Also wie können wir als Paar auch die Unsicherheit, der Unsicherheit vertrauen, die wir als Paar ja auch erleben. Mhm. Also wieder kenne ich kein Paar, Das gibt es bestimmt, aber ich kenne kein Paar, das nicht unsicher ist miteinander, ne? Das nicht struggelt, das nicht Ängste hat, das nicht Misstrauen erlebt und so weiter. Wie kann ich dieses Misstrauen aber nicht vermeiden, sondern wirklich auch als Qualität und als Chance erleben? Mhm. So wie wir das im Winter lang in Schweden auch gemacht haben und so weiter. Wie können wir diese Unsicherheit wirklich nicht lernen zu vermeiden, sondern lernen, sie zu nutzen, sie zu, vielleicht sogar zu genießen? Das meine ich nicht masochistisch, aber wirklich ressourcenorientiert. Dann stärken wir das Grundvertrauen, verkürzt sozusagen, und integrieren das Ganze, zelebrieren und erweitern das. Also vom internalen zum externalen Vertrauen wäre der fünfte Schritt. Wie können wir Vertrauen auch erweitern in andere sozusagen? Wie können wir von dem, was wir in uns aktiviert haben, jetzt auch weiter fortsetzen? Mhm. Und das machen wir durch so kleine Mini, quasi kleine Stories, die wir erzählen in dem in jeweiligen Kontext, kleine Inputs, kognitive Inputs, aber auch durch unsere Best Tools, Best Practice sozusagen, mhm, Auswahl. Welche sind die besten Tools, um genau diese verschiedenen Vertrauensebenen zu aktivieren? Und durch viel Austausch untereinander, also innerhalb des Paares, aber auch mit anderen Paaren. Weil ich finde Austausch wichtig. Also ich glaube, ich bin eher ein extrovertierter Typ. Und gerade für extrovertierte Typen sagt man, dass sie am meisten lernen im Ausdrücken von dem, was sie gerade erleben. Mhm. In diesem Kontext finde ich diesen Spruch, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage, so wichtig. Mhm. Weißt du?
Ja.
Ich finde, ein wichtiger Integrationsprozess ist immer auch auszudrücken, was man gerade erlebt hat und das mit anderen auszutauschen. Also das heißt, es gibt so Inputs von uns, es gibt kognitive Inputs, es gibt konkrete Tools, die wir anbieten und ausprobieren lassen, und es gibt aber auch wirklich Austausch. Ganz viele Austausche untereinander und mit anderen, um das alles nochmal zu verankern, um sich zu supporten, gegenseitig zu unterstützen, voneinander zu lernen und so weiter. Mhm. Ja, ich merke, wie ich immer noch ein bisschen müde bin heute, aber wie mich das sofort belebt, ne? Weil das wirklich etwas ist, dafür brenne ich. Das ist, das ist einfach geil. Das macht einfach Spaß. Vertrauen macht wirklich Spaß, finde ich. Vor allem in der Praxis, ne? Man kann viel darüber reden und so, und das mache ich und das ist auch gut. Aber das wirklich aktiv zu erleben, ist einfach aufregend. Für mich zumindest.
Ja. Ja, und ich finde es so spannend, auch wenn ich dir gerade zuhöre, dass Vertrauen ja erstmal ist, was ich für mich selber entscheiden kann, für mich selber praktizieren kann. Und in dem Moment, wo man es aber zu zweit macht, oder sogar mit noch mehreren Personen in einem Team, ja, es ist ja ein interaktiver Prozess, der sich auch gegenseitig befruchten, beschleunigen kann. Und deshalb finde ich diese Dynamik, die da noch dazukommt, in dem Moment, wo man mit Paaren arbeitet, auch sehr interessant. Ja. Für alle, die jetzt zuhören, die das interessant finden, auf deiner Webseite villa-nueva.com, also villa-nueva.com, gibt es mehr Informationen und da kann man dich auch kontaktieren. Und ja, ihr habt auf jeden Fall noch ein, zwei Plätze frei. Was mich nochmal interessieren würde, Francisco, wir nähern uns ja so langsam dem Ende, wo wir jetzt auch gerade nicht nur über das Thema sprechen, sondern auch über eigene Unsicherheiten. Was würdest du sagen, ist so der Bereich oder das Thema, wo du selber noch am unsichersten bist oder wo du am meisten Unsicherheiten spürst? Vielleicht fällt dir spontan was ein.
Ja, das Problem ist nicht, dass mir nicht spontan was einfällt. Das Problem ist eher, dass ich auswählen müsste, sozusagen, welches Thema mir da am meisten einfällt.
Ja.
Aber tatsächlich ist das, worauf ich mich am meisten freue, wo ich am meisten Potenzial sehe, ist wirklich dieses Beziehungscoaching, dieses Beziehungstraining, das wir gerade besprochen haben. Mhm. Und es ist aus meiner Sicht eben kein Widerspruch, ne? Dass es gleichzeitig der Bereich ist, in dem ich am meisten Unsicherheit spüre.
Ja.
Also die Beziehung mit Johanna ist einfach die wahrscheinlich schönste, die ich in meinem Leben geführt habe. Reichste, vertrauensvollste und so weiter. Und eben auch die vielleicht unsicherste, ne? Also auch die, in der ich am radikalsten immer wieder mit meinen schärfsten Widerständen konfrontiert bin, mit Seiten in mir, die ich nie für möglich gehalten hätte. Also für wirklich auch mit auch wirklich sehr hässlichen Seiten, mit wirklich sehr abschreckenden Seiten. Mhm. Und aus meiner Sicht besteht die Kunst eben nicht darin zu sagen, nee, warte mal, das kontrollieren wir jetzt, das unterdrücken wir jetzt oder sonst was. Es geht auch nicht darum, das auszuagieren, ne? Also die hässlichsten Seiten voneinander sich um die Ohren zu hauen. Aber eben diese Unsicherheit wirklich anzunehmen, wahrzunehmen, auszuhalten. Und ich meine, du weißt, wovon ich rede, weil du einfach ein vertrauter, guter Freund bist, mit dem ich zum Beispiel auch öfters mal das Gespräch gesucht habe und gesagt habe, guck mal, Daniel, das passiert mir gerade und das erlebe ich gerade. Kannst du mir mal kurz zuhören? Hast du ein Ohr oder weißt du vielleicht sogar, hast du einen Impuls? Was könnte der nächste Schritt sein? Das heißt, aus meiner Sicht bin ich ein Experte für Vertrauen. So, ne? Ich weiß wirklich, wovon ich rede und ich finde mich sehr gut darin. Und zwar, weil ich auch wirklich einfach ein Experte für Misstrauen bin, für Angst. Also ich kenne Misstrauen, und zwar sehr gut und tagtäglich.
Ja.
Und die aktuell größte Quelle dafür ist sicherlich auch meine Beziehung. Also wo ich einfach sehr viel Angst erlebe, sehr viel Unsicherheit und es macht keinen Spaß, ne, das zuzugeben, aber es ist so, sehr viel Misstrauen. Und ich erlebe tatsächlich immer wieder Momente tiefsten Vertrauens, das plötzlich unterbrochen wird von Ratsch, scharfem Misstrauen. Ne, wo ich dann denke, wow, heftig, wo kommt das denn her? Ne? Und dann plötzlich höre ich und erlebe ich mich reagierend, wo ich denke, Alter, das ist doch gar nicht, wovon du über das, ne, das ist doch was ganz anderes, als was du die ganze Zeit erzählst. Warum machst du das so? Und es ist nichts anderes, sondern es ist wahr, es ist einfach authentisch, es ist wahrhaftig so. Ne? Das ist das, wie ich bin, wie wir Menschen reagieren. Und es geht nicht darum, nochmal das wirklich zu unterdrücken, sondern das wahrzunehmen und einen Umgang damit zu pflegen. Und zwar möglichst einen, der friedlich, vertrauensvoll, liebevoll ist.
Sehr schön gesagt. Das heißt, nicht die Augen verschließen und irgendwie durch, sondern mit offenen Augen, Schritt für Schritt, bewusst, vertrauensvoll. Um es in deinen Worten zu sagen.
Vielen Dank. So würde ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
ich habe gerade spontan den Impuls, die Podcast-Folge mit einer kleinen Übung zu beenden für alle, die gerade hören. Und zwar erinnere ich mich daran, dass ich mal in einem Seminar von dir war, wo es um das Thema Handicap ging. Nämlich um die Frage, was ist dein Handicap? Und vielleicht hast du Lust, spontan, ohne dass wir es vorher abgesprochen haben, das mal gerade anzuleiten oder einfach die Idee dieser Übung mitzugeben, dass jeder das für sich selber machen kann.
Ja, das finde ich sehr schön, dass du das ansprichst, weil es genau das ist, worüber wir heute schon den ganzen Tag reden. Immer schön mitten rein in die größte Unsicherheit sozusagen. Denn wenn es um Handicap, ich nenne das gerne auch direkt und provozierend fast, ne, aber im konstruktiven Sinne Behinderung, ganz kurz trotzdem Kontext. Also ganz, ganz kurz sozusagen, weil es wirklich diese Ebene des Vertrauens ist wichtig, kontextual zu verstehen für mich, weil es die einzige Ebene ist, wo es nicht so einfach ist, das aktiv zu entscheiden, sondern da geht es ein bisschen tatsächlich auch um den Prozess und um das entstandene Vertrauen. Klingt ein Widerspruch, ist es aber aus meiner Sicht nicht. Denn es geht, wenn wir um Behinderungen oder, wie du sagst, das Handicap sprechen, geht es um das Grundvertrauen. Diese dritte Vertrauensebene hat für mich zu tun mit der Frage nach der Sinnhaftigkeit. Also die Dinge, die uns passieren, die uns umgeben, die Situation, in denen wir uns befinden, wenn sie Sinn ergeben würden, welcher Sinn wäre das? Ist keine spirituell esoterische Frage oder sowas. Ich will damit nicht sagen, dass alles, was uns im Leben begegnet, automatisch zwangsläufig Sinn ergibt und wenn nicht, dann pressen wir die in einen Sinn hinein oder sowas. Ne? Also in meinem Beispiel wäre das, blind zu werden. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder Sinn ergibt oder so, ne? Ob das sinnvoll ist. Aber zumindest weiß ich, dass darüber nachzudenken, wenn blind geworden zu sein mit 18 Jahren sinnvoll gewesen ist oder für mich in meinem Leben genau richtig war, in dem Moment, wie es passiert ist, welchen Sinn würde es ergeben? Warum wäre das gut? Welche Qualitäten ergeben sich daraus? Ne? Und ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Workshop du anspielst oder in welchem Workshop du genau warst, aber was ich dann oft mache an dieser Stelle, ist wirklich, nachdem wir durch die Unsicherheiten, Ängste hinausgegangen sind, lasse ich die Menschen oft darüber nachdenken, nach deinen Unsicherheiten, nach deinen Ängsten, welche unverrückbaren Umstände hast du in deinem Leben, die du gar nicht, normalerweise gar nicht hinterfragen würdest? Also wenn du in dein Leben blickst, jetzt wo du gerade stehst, sitzt, liegst oder was auch immer, also wenn wir das wirklich als kleine Übung nehmen würden, ne? Wenn du jetzt vielleicht sogar deine Augen für einen kleinen Moment zumachst und mal kurz darüber nachdenkst, welche Umstände umgeben dich, sind in deinem Leben so manifest, dass du vielleicht darunter leidest, aber die du nie hinterfragen würdest. So, ne? Also es gibt diese klassischen Sachen, blind ist so eine klassische Behinderung. Aber ich habe so oft von so vielen Menschen so viele verschiedene Dinge gehört. Alter, zu alt, zu jung, Aussehen, ne? Zu schlecht aussehend, was auch immer das ist, oder auch zu gut aussehend. So, ne? Also welche Umstände im Leben führen immer wieder zu etwas, woran du scheiterst oder wo du nicht weiterkommst, ist aber so klar und so unrückbar, dass du das gar nicht hinterfragst. Und das Experiment wäre vielleicht jetzt wirklich mal kurz innezuhalten, reinzufühlen, reinzudenken und darüber nachzudenken, welcher Umstand könnte das in meinem Leben sein, jetzt ganz konkret. Und das ist oft auch was Unterschiedliches, nicht jedes Mal dasselbe, aber es ist relativ stabiler oder viel stabiler als Unsicherheit, weil es oft kulturell, politisch, historisch gewachsen ist. Männer können das nicht oder so, oder Frauen können das nicht oder so. Und dann wäre das Experiment, wenn man so etwas hat, darüber nachzudenken. Und wenn das aber jetzt genau in diesem Moment, in dem ich mich jetzt befinde, in meiner Lebenssituation, an diesem Tag, in diesem Ort und in dieser Uhrzeit, wo ich jetzt gerade bin, wenn das gerade Sinn ergeben würde, also wenn es in dem, was mein Ziel gerade ist, was mir gerade wichtig in meinem Leben ist, wenn es mir dabei vielleicht sogar helfen würde, statt dass es mich nur und zwangsläufig und konsequent abhält, wenn das, was gerade mich so hindert in meinem Leben, wenn gerade das in dieser Form Sinn ergeben würde, welcher Sinn könnte das sein? Ja, also in meinem Fall blind zu sein, gerade in Beziehungsarbeit zum Beispiel und so weiter, wenn das Sinn ergeben würde, welcher Sinn wäre das? Und da fallen mir nach einem Moment ein paar Dinge ein. Wenn du etwas hast, was in deinem Leben wirklich historisch gewachsen ist und was du normalerweise nie hinterfragst, wenn das in diesem Moment und so, wie es jetzt gerade ist, Sinn ergeben würde bei dem, was dich gerade bewegt in deinem Leben, welcher Sinn könnte das sein? Wie könnte es dir helfen? In welchem konkreten Falle? Wie könnte es dein Leben verändern und hindern in einer Form, die gut für dich ist? Und das ist oft eine kleine Herausforderung, weil es wirklich auch ein radikales, auch um die Ecke denken und auch sich positionieren ist, wie aus so einer systemisch gedacht anderen Position herausblickend auf das eigene Leben. Und was dann hervorkommt, ist manchmal und vielleicht sogar sehr oft lebensbewegend, lebensverändernd, ne? Weil es einfach eine radikale und vor allem sehr, sehr mutige Veränderung hin zur Ressourcenorientierung sein kann. Also wenn das was passiert, egal wie gut oder schlecht wir das bewerten mögen, jetzt eine Ressource sein könnte, eine Unterstützung, eine Hilfe, welche wäre das dann?
Ja, danke, dass du die Übung so spontan angeleitet hast. Ich habe in dem Workshop mitgemacht und mir kam relativ schnell, was mein Handicap ist oder was ich als mein Handicap wahrnehme. Und ich umschreibe das mal mit dem Wort Sensibilität. Also, dass ich jemand bin, der sehr sensibel auf andere reagiert, gesundheitlich sensibel manchmal ist. Und in meiner Kindheit, in meiner Jugend war das für mich immer wie eine Behinderung. Ich habe immer versucht, nicht sensibel zu sein, auch in den ersten Jahren als Führungskraft. Und dann habe ich innerhalb dieser Übung für mich erkannt, hey, das ist ja genau meine Superpower.
Ja.
Also heute ist es ja genau das, was es für mich ermöglicht, all das zu tun, was ich tue. Nämlich sensibel für mich selbst zu sein, sensibel für andere Menschen zu sein und eine Sensibilität auch in gewisser Weise für die Welt zu haben.
Total gutes Beispiel.
Ja, und das finde ich ein schönes Beispiel, wie etwas, was man bisher bewusst oder unbewusst als ein Hindernis, als ein Handicap, als eine Behinderung wahrgenommen hat, das kann man nicht ändern. Ich kann nicht einfach ändern, wie ich bin, aber ich verändere den Blick darauf. Und der Blick darauf ist, was wäre, wenn es eine Superpower wäre? Was wäre, wenn es eine Fähigkeit wäre, die mich unterstützt?
Ganz genau so.
Und das hat für mich sehr viel verändert. Klasse, Francisco, wir müssen leider zum Ende kommen. Steffi wartet seit ein paar Minuten mit dem Mittagessen. Wir haben ein bisschen länger gemacht, als wir uns vorgenommen hatten.
Ja.
Danke dir für das Gespräch, auch für deine Offenheit und auch für die Idee, den Ansporn, auch trotz Unsicherheiten einfach heute Vormittag in das Gespräch zu gehen.
Ja.
Und ja, ich freue mich auf unseren nächsten Spaziergang. Und da sind, glaube ich, noch ganz viele Themen, über die wir noch sprechen können.
Danke auch dir, Daniel, für deine Bereitschaft, in die Unsicherheit zu gehen und auch so dieses Grundgefühl oder diesen Grundwunsch, den wir wahrscheinlich beide hatten, wow, total strahlend, powerful und so weiter reinzugehen. Ja, für deinen großen Mut, immer wieder dich neu einzulassen und dich auch auf diese Unsicherheit und Veränderung, Spontanität einzulassen. Mir viel Freude gemacht und ist eines deiner vielen großen Qualitäten, finde ich.
Es freut mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ich hoffe, dass heute die ein oder andere neue Perspektive für dich dabei war. Wenn du die kommenden Folgen nicht verpassen willst, dann kannst du diesen Podcast natürlich abonnieren. Und wenn du Lust hast, gleich weiterzuhören, kann ich dir die in meinem Gespräch mit Francisco angesprochene Folge 14, Raus aus der Komfortzone, sehr empfehlen. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über Feedback, also schreib mir gerne über Social Media, LinkedIn oder per E-Mail an daniel@revolve.company. Hab noch einen wundervollen Tag,